Ja, moin moin aus der BTC Echo Redaktion in Berlin Mitte. Der Merge ist geschafft und schon übernehmen wieder andere Themen die Schlagzeilen im Crypto-Space. Die Fed erhöht wie erwartet den Leitzins und aus der Firmenzentrale von Kraken erreicht uns ein Paukenschlag. CEO Jesse Powell erklärt seinen Rücktritt. Und damit herzlich willkommen zum BTC Echo Recap Podcast. Wie gehabt an dieser Stelle unser Disclaimer. Die hier dargestellten Analysen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar. Sie geben lediglich die Meinungen der Redakteure wieder. Und bevor wir reinstarten, möchte ich euch noch kurz auf unsere App aufmerksam machen. Alle Inhalte von BTC Echo, inklusive übrigens dieses Podcasts, könnt ihr dort kompakt und werbefrei abrufen. Also schaut doch mal im Android oder Apple Store vorbei und ladet euch die kostenlose App herunter. Und wenn sie euch gefällt, lasst uns gerne eine positive Review da. Das hilft uns sehr. Und der Sven erzählt uns heute, was für Themen wir im Angebot haben.
Genau. Und zwar zum einen warst du, David, auf der BTC 22 in Innsbruck, der Bitcoin-Konferenz. Und da bin ich gleich mal gespannt, was du davon berichten kannst. Dann ein weiteres großes Thema ist natürlich die Makrosituation, die Leitzinsanhebungen, die Erzeugerpreise und so weiter und so fort. Das wollen wir nochmal so ein bisschen einordnen, was das für die Märkte bedeutet. Und zu guter Letzt dann eben der Rücktritt vom Kraken-CEO, was da vorgefallen ist und wie wir das einordnen dann zu guter Letzt. Und da will ich sagen, David, wie war es gewesen in Innsbruck?
Ja, erstmal Innsbruck, richtig schöne Stadt, gelegen in den Alpen. Das Wetter hat nicht ganz so mitgespielt, es war ein bisschen verregnet, aber das macht die Stimmung natürlich umso romantischer. Darum soll es aber gar nicht gehen, weil die Konferenz hat sich natürlich indoor abgespielt. Da wurde ein großes Konferenzzentrum gemietet und zwar tatsächlich die größte deutschsprachige Bitcoin-Konferenz überhaupt und hat dem Ganzen schon sehr würdigen Rahmen gegeben. Und deswegen auch Shoutout an Peter Taschler und Lukas Waldner, die die Konferenz zu zweit organisiert haben, wirklich mit hochkarätigen Gästen. Michael Saylor war da, allerdings nur zugeschaltet, muss man sagen. Speaker wie Joma Mangold von der Zeit haben wirklich tolle Vorträge gehalten. Aber so eine Konferenz ist natürlich vor allem auch dazu da, um sich zu connecten und auch so eine Art, ja, Bitcoin Traumwelt zu erschaffen. Wie könnte so eine Bitcoin-Utopie mal aussehen? Man, ja, konnte eigentlich alles mit Bitcoin zahlen. Es hat super funktioniert. Lightning-Zahlungen auch einwandfrei. Also da sieht man schon so, die Bitcoiner leben schon in der Zukunft, kann man sagen. In der Zukunft, wie sich die Bitcoiner eben vorstellen. Und man sieht, wir haben es ja auch schon oft diskutiert, ob Bitcoin jetzt als Zahlungsmittel taugt oder nicht. Man sieht, es funktioniert auf jeden Fall. Man kann damit zahlen, jede Zahlung ist durchgegangen. Ich glaube, es gab wirklich kein Problem, auch mit Lightning. Also ja, die Infrastruktur dafür hat Lipa bereitgestellt. Also da auch Shoutout, super Job gemacht. Tolle Infrastruktur, auch so Trinkgelder für Angestellte konnte man mit Bitcoin zahlen. Also es wird da schon so ein großer Bitcoin-Geist erzeugt. Und ja, ich meine, klar, alle, die da waren, da sind, haben auch was mit Bitcoin zu tun, sind groß interessiert. Und ja, deswegen hat das auch manchmal ein bisschen so einen Charakter, na klar, Preaching to the Choir, da sind jetzt wahrscheinlich eher keine Vertreter von MMT-Theorien, sondern eher so die Bitcoin-Community. Aber das ist ja auch in Ordnung, man kann ja trotzdem sich mit Ideen irgendwie nach vorne pushen und eben diese Utopie leben. Und es hat dann schon auch so eine Art Charakter von einer Bewegung, von einer Art Jugendbewegung. Es waren überwiegend auch junge Menschen da, habe ich so wahrgenommen. Und das ist schon toll. Also ja, ich fand's gut.
Aber sahst du nicht auch die Gefahr, dass dann vielleicht es zu ideologisch manchmal auch ist, dass vielleicht auch gerade Altcoins dann nur als Shitcoins bezeichnet werden und man sagt, Bitcoin das einzig wahre und alles andere, auch Ethereum ist natürlich ein großes Thema gewesen, wollen wir hier nicht haben. Wie hast du das erlebt in Gesprächen dort?
Ja, guter Stichpunkt. Ich habe tatsächlich die Bitcoiner gefragt, was sie vom Ethereum-Merch halten. Da die Hälfte der Antworten war, habe ich nicht mitbekommen. Die andere Hälfte war aber, ja, ist ganz interessant, aber ja, interessiert dann nicht wirklich. Also der Fokus ist ganz klar auf Bitcoin. Und klar, da sind dann auch viele Menschen, die sich als Bitcoin-Maximalisten bezeichnen würden, die dann wirklich auch so weit gehen, zu sagen, dass alle anderen Projekte Scam sind. Also da geht's ja nicht nur darum, das interessiert mich nicht, das ist irgendwie schön und gut, das ist vielleicht Fintech oder so, sondern wird wirklich argumentiert, dass Altcoins und Blockchain-Projekte Betrug sind. So eng wird die Definition gesehen. Ich sehe schon, du lachst. Das ist wahrscheinlich anders.
Ich sehe das etwas anders. Ja. Für mich ist das ja immer so ein bisschen der Vergleich zu, ich sag mal, dezentralen Startups und gerade Ethereum. Ich glaube, das hat es bereits bewiesen, das kann dann kein Scam sein. Irgendwie, die haben so viele Anwendungen drauf laufen, die genutzt werden. Ob es jetzt selbst im banalen Beispiel von digitalen Wertpapieren ist, die ich kaufen kann. Also wo soll da bitte schön der Scam sein? Das ist definitiv nicht zu erklären, wo da ein Scam sein soll. Das ist halt eben der Punkt auch, den ich da manchmal so kritisiere bei solchen so stark ideologisierten Menschen dann. Also ich bin auch ein riesen Bitcoin-Fan. Bitcoin ist für mich auch die Kryptowährung Nummer 1. Das muss man dazu sagen, das ist nicht Ethereum, sondern Bitcoin ist meine Nummer 1. Aber solche Argumente finde ich dann so ein bisschen zu radikal, zu religiös, wenn ich ganz offen bin, und tue mich da ein bisschen schwer mit.
Ja, geht mir auch so. Ich kann mir das dann schon 2 Tage geben und fand es auch toll. Und ich meine, ich bin ja auch bekennender Bitcoin-Fan, finde Bitcoin klasse und halte auch fast nur Bitcoin. Aber nichtsdestotrotz muss ich jetzt nicht alle anderen Projekte, da ja auch irgendwie Menschen auch eine Ideologie verfolgen, die auch irgendwie gute Ideen haben. Man muss einfach sagen, so viel Innovation passiert auch einfach außerhalb von Bitcoin. Das kann man ja auch anerkennen. Und wenn man irgendwie selbst libertär ist oder vom Markt viel hält, dann ist es doch nur schön und gut, dass der Markt dann auch entscheidet, was denn das tollste Projekt ist. Und dann sollte man doch diese Offenheit irgendwie auch haben. Ja, so sehe ich das. Genau, lass uns weiter über Märkte reden. Wir gehen aber ein bisschen weg von nur Bitcoin, sondern sprechen auch über die Gesamtmärkte. Und da hat es gestern ja eine wegweisende Entscheidung der Fed gegeben, also der US-Notenbank, die den Leitzins erhöht hat. Und da gibt uns das Sven jetzt eine kleine Einordnung.
Genau, die Märkte werden gerade regelrecht durchgeschüttelt, kann man sagen. Die Leitzinserhöhung an sich war jetzt keine Hiobsbotschaft. Damit konnte man rechnen, dass eben 75 Basispunkte angehoben wird. Aber in seiner Ansprache war es dann doch so, dass er extrem stark bekräftigt hat, es wird weitergehen. Wir werden noch in diesem Jahr noch 100 Basispunkte, so über 1% wahrscheinlich gehen, vielleicht sogar noch mehr. Und das hat, glaube ich, die Märkte schon wieder auch ein bisschen doch in Angst versetzt, weil hier wirklich auch von Seiten der Notenbank eine Rezession eingeplant wird im Zweifel. Also zu sagen, für die Geldwertstabilität sind wir bereit, auch wirklich einen Wirtschaftsabschwung hinzunehmen. Und das löst dann wiederum Erinnerungen aus an die 70er Jahre zum Teil. Paul Volcker damals, der extreme Notenbankmaßnahmen durchgeführt hat, um die Inflation in den Griff zu kriegen. Und das führt halt zu großen Verwerfungen in der Gesellschaft, in der Wirtschaft auch. Und es sind nicht mal die USA, die das Problem jetzt haben, weil die USA hat, so zeigt es sich gerade zumindest, eine sehr, sehr stabile Wirtschaft. Aber gerade alle anderen Ökonomien leiden darunter richtig, richtig stark. Wir sehen es gerade, dass US-Dollar die einzige Währung praktisch ist, die aufwertet. Also alle anderen Währungen verlieren gerade. Die Investoren stürzen sich dann auf US-Anleihen, die einfach relativ gesehen viel attraktiver sind als andere Staatsanleihen. Und das kann gerade zur Thematik Schuldenkrise, Überschuldung gerade in Schwellenländern zu ganz gefährlichen Dominoeffekten führen, in den nächsten Wochen, Monaten bereits schon. Weil sich die Märkte jetzt natürlich darauf einstellen, das Ganze einpreisen werden. Und das sehe ich als wirklich eine ganz, ganz große Gefahr. Also nicht die reine Leitzinsanhebung jetzt, sondern nicht die Konsequenzen, die daraus folgen. Und Ray Dalio hat es ja schon gesagt. Und ich glaube, dass das eine sinnvolle Einschätzung ist, dass wenn wir ein Zinsniveau in den USA von 4,5% und mehr erleben, das würde jetzt passieren, wenn wir nochmal um 1% erhöhen.
Wo sind die Leitzinsen dann jetzt?
Die müssen jetzt bei 3,5 sein. Und bin jetzt nicht zu 100% sicher, aber in dem Bereich. Und dann würden wir eigentlich nochmal eine Korrektur sehen müssten von 20% im Equity- bei Aktienbereich.
Das ist deutlich.
Das ist heftig und das ist eigentlich fast noch ein gutes Szenario. Das heißt, wenn wir vielleicht auf 5 oder 6% gehen, dann wird das nochmal stärker ausfallen. Ich glaube, dass das noch nicht wirklich eingepreist ist in den Märkten. Also ja, natürlich ist ganz viel schon drin. Aber nicht in dieser Radikalität ist es, glaube ich, drin. Und da bin ich schon durchaus ja ängstlich, kann man sagen. Wobei sich jetzt Kryptowährungen, zumindest heute, wo wir den Podcast aufnehmen, am Donnerstag, recht stabil gezeigt haben bislang. Also ich schaue mal den DAX dann auch an, ich schaue mir die ganzen Aktienindizes morgens an und sehe gerade, wie die jetzt echt runterrasseln. Krypto hingegen, nun ja, da passiert nicht so viel. Also kann man so ein bisschen schon fragen, vielleicht sind die schwachen Hände schon bereits aus dem Markt gespült worden, dass da irgendwie nicht mehr so viel runtergeht? Oder vielleicht auch David, deine Meinung dazu. Glaubst du, dass wir schon so diesen Punkt erreicht haben?
Ja, es ist super schwer zu sagen. Also man kann ja verschiedene Analyse-Tools ansetzen, wenn man sich den Bitcoin-Kurs anschaut. Und ein wichtiges ist natürlich die fundamentale Analyse. Und da sieht man einfach, Bitcoin ist ein Risk-on-Asset. Soll heißen, wird halt abverkauft, wenn der Markt unsicher ist, wenn Zinsen hochgehen, Inflation hochgeht. Ja, dann wird Bitcoin abverkauft, wie man jetzt gesehen hat. Die Frage, die sich natürlich alle stellen, wo ist der Boden? Ich habe da auch mit einem On-Chain-Analysten Jan Wüstenfeld auf der Konferenz gesprochen. Der sagte auch, es gibt schon viele Indikatoren, irgendwie, die darauf hinweisen, dass da jetzt ein Boden erreicht ist. Ich glaube, da waren wir über 17.500 oder so. Nagelt mich nicht drauf fest, aber Genau, ganz klar ist es natürlich nicht und der fundamentale Effekt ist da größer. Was ich allerdings interessant finde, was ich gesehen habe, ist, dass der Market Value to Realized Value unter 1 ist. Das heißt, dass der Großteil der Investoren sagen, jetzt im Minus ist. Also, dass jetzt ja die meisten Leute, die im Bitcoin hodeln, unter Wasser sind, Verluste machen auf dem Papier und wenn die realisieren, dann geht's natürlich nochmal runter. Und die entscheidende Frage, du hast es auch schon formuliert, ist, sind genug Bitcoins eben bei Strong Hands und nicht mehr bei Weak Hands, die jetzt vielleicht über, der Bärenmarkt zieht sich jetzt auch schon ein bisschen hin, die könnten, so kann man argumentieren, vielleicht schon alles abverkauft haben und das ist jetzt eben zu den Strong Hands gewandert, die da hodeln. Und ja, in Zeiten wie diesen zeigt sich dann halt, wer überzeugt ist und wer nur des Geldes wegen in Bitcoin ist.
Ist auch eine interessante Ratio, die du gerade anbringst, weil marktpsychologisch wäre es jetzt interessant zu wissen, führt das eher dazu, wenn man im Minus ist, dass man sagt, ich will nicht Verluste realisieren, halte deswegen meine Bitcoin vielleicht sogar noch eher oder eben entsteht dann eine Panik und sagt, oh mein Gott, das, was ich noch habe, verkaufe ich schnell, bevor es auf Null geht, so von der psychologischen Seite. Ich weiß nicht, in welche Richtung es da gehen kann, aber es kann natürlich auch nochmal eine Stabilisierung sein, dass es gerade jetzt sagen, so, jetzt sitze ich die Verluste vielleicht auch aus. Also ist eine Frage der Stimmung, glaube ich, am Ende des, auch, des Tages, was wir bei Kryptomärkten besonders gut kennen, dass es auf wenig fundamental getrieben ist, sondern sehr von der Massenpanik oder Massengier einfach wirklich dann dominiert.
Emotional, wird. Auf jeden Fall, ja.
Genau. Und ich meine, das eine Thema waren jetzt die Leitzinserhöhungen in den USA. Für mich persönlich, muss ich sagen, hat mich aber auch sehr stark schockiert, die steigenden Erzeugerpreise. Da kam jetzt ja auch die Meldung raus die Woche. Hierzulande 45% höhere Preise, Erzeugerpreise als im Vorjahr.
Kannst du kurz erklären, was Erzeugerpreise meinen?
Genau, nicht verwechseln mit den Verbraucherpreisen sozusagen. Verbraucher ist ja der Warenkorb, was wir als Konsumenten am Ende bezahlen. Erzeuger heißt wirklich dann, was dann die Unternehmen in der Vorproduktion ausgeben müssen für die Rohstoffe, die einfach das Holz, das Kupfer und ja diese Vorstufen in der Produktion, so habe ich es zumindest verstanden, dass das wirklich regelrecht durch die Energiepreise natürlich vor allem aber auch nochmal explodiert ist, weil wir hören es ja überall von der Bäckerei bis zum vom Fräsunternehmen, keine Ahnung, was es da alles gibt, dass sie sagen, wir können eigentlich die Produktion überhaupt so gar nicht mehr fortführen. Und das sind halt dann die Erzeugerpreise vor allem auch. Und natürlich wird das nicht 1:1 jetzt weitergeben, also an die Verbraucherpreise, sprich Inflation. Aber natürlich heißt das, ist da schon ein Effekt dahinter. Also ein Stück wird auch weitergegeben, nicht alles wird weitergegeben. Und das bedeutet für mich eigentlich, dass wir hier kaum eine Möglichkeit sehen, von dieser hohen Inflation runterzukommen. Vorerst ist eher noch schlimmer wird und wir sehen es ja zum Beispiel in Ländern wie Estland, da haben wir schon 20% Inflation, also in der EU krass, gibt es bereits solche Inflationszahlen und da sehe ich die Gefahr, dass wir da eben mit einer zweiten Welle, sage ich jetzt mal, dass wir die jetzt nochmal erleben, wo das nochmal von allen Marktteilnehmern nochmal eingepreist wird, die Preise von allen weitergegeben wird. Ich meine, wir sehen es heute im Restaurant, im Café und das wird, glaube ich, nochmal in ein, zwei Monaten nochmal eine Erhöhung dann geben und das ist halt eine Dynamik dann auch in der Erwartung, der Inflationserwartung der Menschen, auch wieder ein psychologisches Phänomen, das sehr gefährlich werden könnte. Und ich glaube, dass wir hier vielleicht, das wissen wir nicht, aber dann könnte sich auch die Finanzmarktsituation ändern, dass aktuell haben wir Cash is King. Das heißt, wir sehen, alle Vermögenswerte werden verkauft, auch Gold. Obwohl wir Inflation haben, ist Gold katastrophal von der Performance. Müsste man jetzt denken, müsste steigen. Nein, aktuell sind wir in einer Phase, wo in Cash reingegangen wird. Es gibt aber auch immer eine Schmerzgrenze. Keiner weiß genau, wo die jetzt liegt, weil das wieder sehr was mit dem Befinden zu tun hat der Menschen. Und wir auch keine Erfahrungswerte mehr aus den letzten Jahren zumindest haben in Deutschland, wann dieser Schmerzpunkt ist. Aber ich glaube, über 10%, und da kommen wir jetzt wahrscheinlich dann in den nächsten Wochen dran, da wird es immer auch wiederum kippen, dass die Menschen sagen, okay, ich bin in Cash geflüchtet. Hier geht es aber auch nicht weiter, weil der Verlust ist zu schmerzhaft, dass dann vielleicht eine Rückkehr, eine Restrukturierung stattfindet, Richtung limitierte Sachwerte. Das heißt, dann kann sogar Gold wieder stark performen. Deutlich eher, bevor es irgendwann Bitcoin vielleicht auch sein könnte. Das wäre natürlich die Hoffnung gerade der Bitcoin-Fans von uns, dass die Menschen auch verstehen, Bitcoin ist super, super limitiert, noch viel eher als Gold limitiert ist. Also müsste man eigentlich dort reingehen als Inflationsschutz. Ist aber, haben wir schon ganz oft diskutiert hier im Podcast, immer das Narrativ, was gerade ist. Und das ist halt das Risiko-Asset Bitcoin. Aber auch da kann es vielleicht drehen. Vielleicht gibt es irgendwann mal einen Kippmoment, dass die Menschen sagen, okay, Bitcoin ist vielleicht jetzt doch nicht mehr das Risikoasset, sondern diese Limitation setzt sich so durch im Bewusstsein, dass man in der Fluchtbewegung in Gold, aber dann auch Bitcoin vielleicht berücksichtigt, also die jüngeren Menschen vor allem, die auch Bitcoin eher nochmal als Goldersatz sehen. Das wäre spannend. Ich weiß nicht, ob es soweit kommt. Ich glaube, ich will mir das auch gar nicht wünschen, dass es soweit kommt.
Ich wollte es gerade sagen, weil wenn es soweit ist, dann kann man ja eigentlich sagen, dann ist Fiat eigentlich verloren. Wenn die dann, würde das ja bedeuten, dass ein kompletter Vertrauensverlust eigentlich in Zentralbanken und auch unser Währungssystem besteht. Wenn die Leute kollektiv sagen würden, Bitcoin ist das bessere Geldsystem, das ist schon ein ziemlich heftiges
Szenario.
Zumindest
als temporärer Schutz. Ich glaube, dass die Menschen immer noch unterscheiden zwischen dem Geld, womit sie im Laden etwas kaufen, und dem, ich sag mal, Wertspeicher, Gold, Bitcoin. Und Gold hat ja immer wieder diese Funktion gehabt. Man hat damit nicht gezahlt, aber man hat sein Geld immer wieder in Gold gesteckt. Ja. Und ich glaube, das wäre eine Option, die ist nicht die höchste Wahrscheinlichkeit vielleicht bei Bitcoin hat das, aber es ist eine realistische Möglichkeit. Die gibt es zumindest schon. Und voraussichtlich laufen wir dann aber schon auf eine Rezession raus. Weil das auch die einzige Möglichkeit, die wir aktuell haben, ist, nur durch eine Nachfragereduzierung in einer Rezession die Inflation runterzukriegen. Und das macht die amerikanische Notenbank, die sich das aber auch viel eher erlauben kann. Die EU ist nicht in der ökonomischen Verfassung, das Gleiche zu machen wie die USA. Entsprechend auch viel zurückhaltender mit ihren Zinsschritten, weil sie genau weiß, dass es da sehr gefährlich werden könnte. Und gerade die Energiethematik, die eskaliert jetzt auch nochmal weiter mit dem Ukraine-Krieg. Das spielt dann nochmal mit rein in die Erzeugerpreise, dass er in Russland mobil macht. Wir eine neue Eskalationsstufe haben, sprich die Wahrscheinlichkeit von Energieengpässen, die Wahrscheinlichkeit von Gasausfällen, die nimmt jetzt nochmal zu, diese Wahrscheinlichkeit. Und das heißt, auch hier deine Inflation steigt, die Erzeugerpreise steigen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt irgendwann, wo wir sagen müssen, okay, was leisten wir uns noch? Jetzt gibt es Dinge, auf die können wir verzichten, auf das neue Auto können wir verzichten, auf den Flachbildfernseher, auf den Urlaub. Und dort werden dann, glaube ich, in den nächsten Monaten die Preise nicht mehr stark steigen. Wir werden dort keine große Inflation mehr sehen, weil die Nachfrage nicht mehr das bedient einfach. Das heißt, dort stagnieren die Preise, die Inflation, aber eben nicht in anderen Bereichen. Ich glaube, dass wir eine fortlaufende Inflation bei Nahrungsmitteln haben. Wir alle müssen essen, heizen natürlich nach wie vor. Medikamente, solche Dinge, die werden ungebremst im Preis steigen, außer der Staat mischt sich ein und macht natürlich eine Preisdeckelung. Das heißt, wir haben einen inkonformen Eingriff. Das kann der Staat immer machen und habe ich nicht die Marktwirtschaft abgedeckt. Das heißt, dann habe ich im Zweifel solche Schwarzmärkte dadurch sogar irgendwann. Dort, wo es zumindest möglich ist, dass Schwarzmärkte entstehen können, das ist im Energiebereich jetzt schwer möglich. Da kann ich jetzt schlecht irgendwie illegal Gas kaufen, irgendwie auf dem Berliner Wochenmarkt, das wird dann schwierig werden, sage ich jetzt mal. Aber dann entstehen solche Ausweichmechanismen irgendwann vielleicht. Aber das sehe ich wirklich als eine große Gefahr. Und ich muss sagen, meine persönliche Meinung gerade, vielleicht ist man auch zu viel, man liest zu viele schreckliche Dinge gerade auch. Das kann auch sein, dass man so einen Sog reingezogen
wird. Ja, ich wollte gerade sagen, es klingt alles nicht so gut.
Nee, gerade, ich muss sagen, hoffentlich ändert sich das auch wieder. Aber gerade zumindest für die nächsten Wochen, Monate bin ich deutlich pessimistischer, als ich es vor einem Monat war. Das ist so aus Gesprächen mit mehreren Menschen, die ich jetzt auch in letzter Zeit getroffen habe, mit denen gesprochen habe, die auch wirklich da Ahnung haben. Nichtsdestotrotz, es muss natürlich auch wiederum weitergehen. Also auch da, ich glaube jetzt nicht an den Untergang von weder dem Euro noch von der deutschen Industrie, was ja auch gerne hochgerufen wird. Also ich glaube, dann müssen wir jetzt durch. Das ist der Sturm, so mit unserem Schiff. Da fahren wir jetzt durch den Sturm und wir werden das überstehen. Nur die Frage ist, wie groß ist der Schaden, wenn wir am Ende rauskommen? Ja. Das zu beziffern ist die große Frage, die keiner genau beantworten kann. Ich denke aber, dass wir auf jeden Fall, was Märkte angeht, erstmal eine Korrektur sehen werden bei Bitcoin, bei Aktien weiterhin, bevor das dann nochmal drehen kann. Ja, sehr viel zum Markt jetzt gerade. Ich würde sagen, hängen wir uns aber nicht weiter daran auf. Kommen wir zum nächsten Thema, zum letzten Thema, nämlich der Kraken-CEO Jesse Powell, seit 2011 Ewigkeiten dort der CEO, und der ist jetzt zurückgetreten. Und da frage ich dich, David, was ist vorgefallen, dass das jetzt passiert?
Ja, das ist die große Frage. Also, erstmal zu den Fakten. Jesse Powell, du hast es schon gesagt, ist 2011, hat der Kraken gegründet und ist seitdem auch CEO. Er hat es nicht alleine gegründet, da waren noch andere dabei, aber er stand eben immer an vorderster Front. Er ist auch eine schillernde Figur auf Twitter und Social Media, und der hat jetzt seinen Rücktritt angekündigt, ist allerdings noch ein paar Wochen oder sogar Monate im Amt, also es gibt einen Nachfolger, David Ripley, und sobald der eben einen neuen Nachfolger hat, sobald es einen neuen COO gibt, zieht sich Jesse Powell zurück. Als CEO muss man sagen, er bleibt im Unternehmen, bleibt im Aufsichtsrat und hält auch die Mehrheitsanteile an Kraken. Also Kraken ist nicht börsennotiert, anders als zum Beispiel Coinbase. Das heißt, ja, also er hat da immer noch ziemlich viel zu sagen und hat eben die Mehrheitsanteile. Und das Timing ist ziemlich interessant, denn In den letzten Monaten sind immer wieder Vorwürfe gegen Jesse Powell erhoben worden, aus internen Dokumenten, und es gab einen großen New York Times Artikel, der ja interne Sachen zitiert hatte, und ich denke, der New York Times kann man vertrauen bei so Sachen, die prüfen ihre Quellen immer gut, die Quellen wurden zwar anonym zitiert, aber nichtsdestotrotz sind da schon so ein paar Sachen aufgepoppt, die ziemlich unangenehm waren aus meiner Perspektive, muss ich sagen. Also misogyne Aussagen und auch also so eine Kampagne gegen Anti-, gegen woke Aktivisten innerhalb des Unternehmens, und er hat sich dann dagegen ausgesprochen, dass MitarbeiterInnen ihre eigenen Pronomen wählen beispielsweise. Also sollten dann einfach da sich so ansprechen lassen, wie ja ihr Geschlecht es ihnen vorgibt. Also hat dann so das Recht abgesprochen, ihre eigenen Pronomen zu wählen. Und hat dann auch ein Dokument veröffentlicht, wo dann so die libertären Unternehmenswerte formuliert wurden. 31 Seiten lang übrigens hat David Ripley, der jetzt CEO wird, das auch mit unterzeichnet. Also man kann davon ausgehen, dass sich die Unternehmenskultur jetzt mit dem Wechsel nicht ändern wird. Im Gegenteil, das wird wahrscheinlich genauso weitergehen, und so wurde der dann auch ausgewählt. Und ja, nach dem Dokument hat er dann sozusagen seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, entweder ihr fügt euch diesen Unternehmenswerten oder ihr geht. Und hat dann sozusagen das nochmal unterstrichen, auch diese Aussage, indem er gesagt hat, ihr könnt von heute auf morgen gehen, ich zahle euch 4 Monate Gehalt weiter, aber ja, haut ab bitte, wir wollen euch hier nicht, so ungefähr. Und ja, hat da so seine Machtposition ziemlich deutlich gemacht, würde ich sagen. Ja, also ich wusste das gar nicht, dass das so ist. Habe auch heute erst diesen Artikel gelesen von der New York Times, fand es ziemlich unglaublich. Man kann sagen, ja, er ist so ein Bitcoiner vielleicht vom alten Schlag irgendwie. Also früher, wo dann Bitcoin noch so ein Cypherpunk-Ding war und vor allem Libertäre angezogen hat, die ja vom Staat möglichst wenig wissen wollen. Der Meinung kann man ja sein. Aber ja, dann so ein Unternehmen so zu führen, finde ich schon schwierig, weil Kraken hat immerhin 3200 Mitarbeitende. Ist einer der größten Exchanges der Welt. Ich habe vorhin nochmal geguckt, Handelsvolumen beträgt 815 Millionen US-Dollar täglich. Ja, mittlerweile macht Kraken auch den Großteil seines Umsatzes in Europa, was ich interessant finde, weil die Kultur hier wahrscheinlich eine ganz andere ist. Wir haben auch andere Unternehmensgesetze, sowas wie Betriebsrat wird es bei Kraken vermutlich auch nicht geben. Das heißt, ja, die sind vor allem auch hier groß, und das finde ich schon spannend. Vielleicht sollten sich dann, das ist natürlich meine persönliche Einschätzung, aber europäische Kunden auch überlegen, ob sie bei so einer Exchange überhaupt noch Kunde sein wollen. Genau, aber wir werden sehen, wie es jetzt weitergeht, wann er wirklich dann zurücktritt. Und das ist natürlich heute das große Thema im Crypto-Space.
Ja, ich glaube, das ist so eine typische Sache fast schon, die wir jetzt hier gerade erleben. Ich glaube, ganz viele Unternehmen haben ganz ähnliche Konflikte gerade im Crypto-Space. Der Coinbase ist auch bekannt gewesen, wo es um ähnliche Themen, sag ich mal, ging, wo der Brian Armstrong gesagt hat, boah, Leute, jetzt, ich will hier Geld machen sozusagen, lass uns das Business hochfahren, sag ich mal, lass skalieren, lass uns nicht mit diesen gesellschaftlichen Themen irgendwie Zeit verschwenden. So hat er es ja so ein bisschen, ich sag mal, ausgedrückt. Und ich glaube, dass das halt gerade bei den jüngeren Generationen, also Generation Y, Generation Z, halt nicht so ist, dass die sagt, okay, es ist eine Profitmaschine, ich kriege jetzt hier mein Gehalt nur, sondern ich bin in einem sozialen Gefüge und ich möchte sozusagen meine Wertevorstellung hier auch leben können. Und ich finde eigentlich dann gerade als Kryptounternehmen, wenn man das auch mal so ein bisschen von einer politischen oder ideologischen Seite sieht, heißt das ja eigentlich, man ist ja liberal eingestellt, man ist ja dafür, oder man vertritt die Meinung, dass jeder eigentlich das auch machen soll, was er für richtig hält oder sie. Und da ist so meine persönliche Meinung auch zu sagen, lass die Leute machen, was sie wollen. Wer das jetzt will mit seinem Pronomen, Vornamen, der soll das machen. Und wer nicht, der halt nicht. Aber lass die Leute einfach in Ruhe im Zweifel. Ich bin auch nicht immer der größte Fan, wenn es bei den ganzen Wokeness-Themen geht. Aber trotzdem ist der Punkt einfach, ich habe nicht das Recht sozusagen, anderen zu sagen, wie sie etwas zu machen haben, sondern das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube, das ist auch etwas, können wir offen sagen, auch bei BTC Echo, wo wir auch drüber gesprochen haben, Thema Gendern immer wieder. Hat nicht jeder die gleiche Meinung zu, manche wollen das mehr, manche weniger. So, aber auch der Punkt ist, dann entscheidet es einfach jeder selbst. Ich oftmals gender nicht, zum Beispiel, du, wie man ja auch raus hat, immer. Und das soll einfach jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde, das ist der Weg, den gerade ich hier von einer Krypto-Szene auch erwarte, dass man nicht seine eigene Ideologie über die der anderen stellt. Und finde es halt schade. Und ich glaube, dass am Ende natürlich aber auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen abstimmen werden. Mit ihren Füßen im Zweifel auch. Und dass wir natürlich auch hier immer drauf schauen, wie ist die Diversität im Unternehmen. Das wird immer wichtiger, auch für Investoren zum Beispiel. Das heißt, wenn ich Geld haben möchte als Startup, kann ich mir so etwas eigentlich auch nicht mehr erlauben, weil dann der VC sagen wird, gerade in den USA auch nochmal, du kriegst kein Geld. Also das darf man nicht vergessen, es hat immer auch eine ökonomische Komponente, wenn wir über solche Themen sprechen. Es ist nicht nur hier, wie wir uns jetzt hier wohlfühlen, Work-Life-Balance und unser Wertesystem. Nein, es geht auch um Geld am Ende des Tages bei solchen Sachen. Wie du schon selbst gesagt hast, kann jeder selbst entscheiden, woher, zu welcher Börse er geht am Ende des Tages. Und ich glaube, es wäre wichtig hier, dass die Kryptolenker, sage ich jetzt mal, einfach da Entspanntheit haben und die Leute lassen am Ende des Tages und niemand wird zu etwas gezwungen.
Ja, und ich finde auch, dass sich Bitcoin so ein bisschen emanzipiert hat oder emanzipieren sollte von diesem krass extrem libertären Narrativ. Also es gibt immer mehr auch progressive Menschen, die Bitcoin gut finden. Ja, ich würde mich jetzt als Beispiel dafür bezeichnen, ehrlich gesagt. Und auch so Menschen irgendwie wie Anita Posch beispielsweise, die eben diesen inklusiven Gedanken von Bitcoin nach außen tragen und das eben nicht nur als Anti-Staat und eben ja Get-Rich-Quick-Scheme bezeichnen. Und ja, ich würde mir da einfach wünschen, dass da auch so aus der Bitcoin-Szene dann ein bisschen Gegenwind kommt. Und du hast es richtig gesagt, klar, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können dann letztendlich mit ihren Füßen entscheiden. Ich bin gespannt, ob es auch passiert, weil aktuell sieht es wohl so aus, dass Kraken eher Zulauf bekommt, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also was vermutlich auch daran liegt, dass viele andere Exchanges Menschen entlassen haben, die jetzt einen neuen Job suchen. Da liegt es natürlich nahe, sich bei der Konkurrenz zu bewerben, logisch. Aber ob so eine Strategie langfristig gut ist, ich weiß es nicht. Aber genau, ich finde es gut, dass sich da jetzt auch so eine gesellschaftliche Debatte in der Bitcoin-Szene entwickelt, die so Themen auch reflektiert. Ist einfach wichtig. So Sven, ich will dich jetzt auch nicht länger aufhalten. Du hast ja noch Großes vor, bei dir geht's gleich nach München zur Wiesn auf Oktoberfest. Und ich würde sagen, Rotzapft ist und damit viel Spaß auf der Wiesn.
Vielen Dank, David. Ich werde anstoßen auf dich.
Ja, ich hoffe, die Inflation ist am Bierpreis noch nicht ganz so sehr spürbar.
Doch.
Aber wie ich es gemerkt habe, hast du eine Flatrate, ne, irgendwie.
Ja, ich habe da so einen Paketpreis irgendwie dann.
Na, immerhin ist ja schon was vorbezahlt. Okay, damit verabschieden wir uns aus dem Studio in Berlin-Mitte und hören uns wie immer in 7 Tagen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleibt dran.
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.